Liebe Christine, welchen Mythos über Wissensmanagement würdest du gerne beerdigen?
Ich glaube, ich würde sagen, wenn wir genug dokumentieren, haben wir unser Wissen doch gesichert. Warum? Naja, nur 20% des Unternehmenswissens ist tatsächlich explizites Wissen, also das, was dokumentiert ist. Wohingegen 80% des Wissens in den Köpfen der Mitarbeiter steckt. Und wenn man sich dann nur auf die 20% verlässt, dann erzeugt das eine eher gefährliche Sicherheit. Und Unternehmen glauben, dass sie ihr Wissen im Griff haben, haben sie es aber eigentlich nicht.
Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist vor dieser Folge schon eine Grundlagenfolge über das Thema Wissen und Wissensmanagement erschienen. Und wie das so meine Praxis ist, habe ich immer da, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es Expertinnen und Experten, die da deutlich mehr zu sagen können als ich, auch heute wieder jemanden eingeladen und freue mich total, dass ich viel Input und ihr auch zum Thema die Praxis des Wissensmanagements, wie passiert das denn eigentlich? Und bevor ich jetzt noch ganz viel rede, übergebe ich einfach an unseren Gast. Liebe Christine, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank, lieber Florian. Wir beide kennen uns ja aus einer Konzernvergangenheit und ich war über 23 Jahre bei der Lufthansa beschäftigt, in vielen HR-Funktionen, habe auch mal große Flugbegleiter und Check-in-Mitarbeitergruppen geführt und betreut. Und im letzten Job im HR-Management Executive, da hatte ich neben der operativen HR-Funktion auch noch eine fachliche Verantwortung, nämlich für die Themen Onboarding und Wissenstransfer im HR-Lifecycle eingebettet. Und das fand ich richtig klasse, weil das sehr, sehr praxisorientiert war. Man wirklich gesehen hat, was man entwickelt hat. Wir haben damals beispielsweise eine Onboarding-App eingeführt, die auch nach wie vor genutzt wird. Ich habe eigentlich keine große Ahnung von IT in Klammern gehabt, bin eigentlich von Haus aus Juristin. Und es hat mir aber super viel Spaß gemacht, mit so einem Speedboot, mit einem jungen Unternehmen aus den Niederlanden zusammenzuarbeiten. Und das Thema Wissenstransfer ist aus eigenem Empfinden, eigenem Erlebnis sozusagen ein Herzensthema geworden, weil ich eben selber 6-mal in diesen über 20 Jahren gewechselt bin und von meinen Onboardies immer wieder gehört habe, ja, das Recruiting hat gut funktioniert, die Kollegen haben mich auch nett aufgenommen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was ich eigentlich richtig arbeiten soll. Da ist mir der Gedanke gekommen, man muss eigentlich die Menschen fachlich ordentlich aufgleisen, das heißt, ihnen Wissen zukommen zu lassen. Sowohl Handlungswissen als auch kulturelles Wissen. Und wir haben damals sehr zu Fuß, also mit und durch Moderatoren, Wissen von Gehenden, also denjenigen, die in Rente gegangen sind oder den Job gewechselt haben, sehr strukturiert erfasst, das dokumentiert und weitergegeben. Und das war für alle Seiten, war das sehr gut, sehr wertschätzend und sehr hilfreich. Aber man konnte genau das ja nicht, diese Methode nicht skalieren. Und das kann man eben nur, wenn man sie digitalisiert. Und ein weiterer Grund, warum das nur suboptimal war, wir haben ja da einen ganzen Wissensschatz erfasst und den aber nicht weiter genutzt. Mhm. Und wenn man genau diesen Prozess des dialogbasierten Wissenstransfers digitalisiert, schlägt man eben zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal kriegt man ganz viel Wissen aus den Köpfen der Menschen und zum anderen kann man mit diesem Wissensschatz weiterarbeiten. Und genau das haben wir in unserem Startup Great to Know umgesetzt. Dieses Startup habe ich mit unserer ehemaligen Personalvorständin Dr. Bettina Volkens 2021 gegründet. Eigentlich sind wir so aus den Kinderschuhen rausgewachsen. Wir sind jetzt ein junges Unternehmen und wahrscheinlich weniger ein Startup.
Ja, sehr spannend. Ja, ich freue mich total, dass wir uns auch nach der Lufthansa-Zeit, die wir offensichtlich beide hinter uns auch gelassen haben, jetzt in dieser Konstellation wieder treffen. Und ja, Frau Volkens war natürlich auch meine sozusagen Vorständin zu dieser Zeit. Also insofern total spannend. Und das heißt, Great to Know macht genau das, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, wenn ich als Organisation das Gefühl habe, ich möchte mein Wissen strukturieren, dafür sorgen, dass das nicht verloren geht, mich mit Wissensmanagement beschäftigen, dann ist das eine gute Idee, euch zu kontaktieren.
Ja, absolut. Und zwar nicht nur bei dem naheliegenden Fall, ich sag mal, unsere Persona ist Horst, 63, geht nach 40 Jahren in Rente. Also nicht nur, wenn Horst in Rente geht, sondern im Arbeitsalltag. Wirklich, da wollen wir hin. Wir wollen Wissen demokratisieren, Wissen, wo immer es ist, aus den Köpfen operationalisieren, dass es eben mehr Menschen zur Verfügung steht.
Spannend. Du hast eben schon in der Vorstellung so viel gesagt, wo ich unbedingt gleich nachfragen muss. Aber lass uns doch mal vielleicht andersrum anfangen, nämlich so mit dieser Frage, auf welches Problem ist denn Wissensmanagement eigentlich die Antwort? Und das würde mich dann besonders interessieren, woran merkt ihr denn, wenn ihr in eine Organisation kommt, mit Organisationen zu tun habt, dass dort Wissensmanagement ein Problem ist?
Es gibt verschiedene Ansätze. Zum einen, wenn viel Expertenwissen personengebunden ist, also wenn man zum Beispiel hört, das weiß nur der Herr Müller oder da musst du unbedingt die Petra fragen, also dieses Single Points of Knowledge. Oder aber wenn vermittelt wird, bei uns gibt es ganz lange Anarbeitungszeiten, so 12 bis 18 Monate, bis jemand wirklich arbeitsfähig ist. Und das ist immer ein Zeichen, dass Wissen nicht strukturiert übertragbar ist, sondern hauptsächlich informell weitergegeben wird. Mhm. Und da sind ja ganz viele Fehlerquellen. Oder aber wenn Teams identische Probleme mehrfach lösen und weil die früheren Lösungen, die man irgendwann mal erarbeitet hat, nicht auffindbar sind, weil sie vielleicht auch nicht dokumentiert wurden. Oder aber Dokumentation existiert, die aber nicht genutzt wird. Ganz häufiger Fall. Tausende Dokumente nutzen, doch die Mitarbeiter sagen, dass sie eben nichts finden. Also dann wird oftmals eine Dokumentenspeicherung mit Wissensmanagement verwechselt. Mhm. Oder wenn Experten immer wieder überlastet sind, die sind dann sowas wie informelle Helpdesk. Haben wir bei einem Unternehmen in Leipzig erlebt. Da ging es um Wärmepumpen. Wo nur das Wort Wärmepumpen draufstand, wurde diesen beiden Kollegen alles über den Schreibtisch geschmissen und die kamen gar nicht mehr hinterher, ihre eigentliche Arbeit zu machen. Das heißt, diese Experten werden ständig unterbrochen und Teams warten auf Antwort und Entscheidungsprozesse sind langsam. Oder aber Wissen verschwindet bei Fluktuation. Mhm. Und, was ich auch sagen kann, wenn es keine Governance für Wissen gibt. Also wenn man mal fragt oder wenn ich frage, wer ist denn bei euch für Wissenstransfer oder Wissensmanagement verantwortlich und sich alle nur in die Augen gucken und sagen, ey, eigentlich keiner. Das sind so Indikatoren.
Ja, interessant. Also ich glaube, da vermute die eine oder andere Hörerinnen und Hörer werden sich da jetzt gerade wiedererkennen. Und auch ich kenne tatsächlich aus meinen beruflichen Stationen fast alle und auch jetzt bei Kundinnen und Kunden, wenn ich beraterisch unterwegs bin, alle diese Symptome. Dann lass uns doch mal vielleicht weiter vorgehen. Jetzt merkt das eine Organisation und meldet sich bei euch, möchte sich an mit dem Thema Wissensmanagement auseinandersetzen, damit anfangen. Wie startet ihr denn dann? Habt ihr erstmal, startet ihr immer mit bestimmten Use Cases oder fangt ihr an, den ganzen Knoten aufzudröseln?
Das, was wir anbieten, ist zum einen natürlich eine digitale Plattform, ein Software as a Service. Aber das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit oder die Hälfte der Miete, sondern das ist ja in der Regel auch ein kulturelles Thema. Hm. Also ich würde immer mit einem Fall starten, der für die Organisation offensichtlich ist. Also sowas wirklich wie so ein Horst, wo alle wissen, das ist die Go-To-Person, wo alle immer hingehen und sagen, kannst du mir das erklären? Und man weiß, der geht in einem Jahr in Rente zum Beispiel. Oder es ist eine Schlüsselposition. Und man weiß ja nie, fällt dem vielleicht doch mal ein Stein auf den Kopf. Und dann wissen alle, die ganze Organisation steht, weil eben dessen Wissen nicht mehr da ist. Und dann würden wir immer beginnen mit dieser Person, weil dann, da weiß die Führungskraft, dann weiß das Top-Management, dann wissen die Kollegen, da entsteht etwas, das zum einen Horst oder wie auch immer oder sie auch immer heißt und auch uns nutzt. Denn man muss auch wissen, wenn jemand Wissen dokumentiert, dann geht das nicht in 5 Minuten. Das ist ja in der Regel wirklich komplexes Handlungs- und Erfahrungswissen, für das man auch tatsächlich Zeit braucht, um es zu externalisieren. Hm. Egal wie gut eine Plattform ist, wie leicht, und ich sage immer, unsere Plattform ist so einfach zu nutzen wie ein iPhone oder ein Thermomix, also sehr intuitiv, aber dennoch braucht es Zeit. Und das muss die Organisation ihm ja auch geben, ihm oder ihr. Das heißt, wir haben dann erstmal die richtige Persona oder die Personen Und diese Person muss natürlich auch bereit sein, ihr Wissen zu teilen. Und dann beteiligen wir eben den Vorgesetzten, gerne auch das Top-Management. Also das Top-Management sagen, wir wollen das. Wir bestimmen ein Scope. Wenn wir beispielsweise mit einem Proof of Concept, mit einem Piloten starten, dann sollte der nicht länger als 3 oder 4 Monate dauern. Und dann ist es natürlich realistisch oder unrealistisch, 40 Jahre Wissen in 4 Monaten zu erfassen. Dann bestimmen wir abgestimmt mit dem Vorgesetzten und dem Wissensgeber ein Scope, ein Teilbereich. Und bestimmen auch Kolleginnen und Kollegen, die etwas zu dieser Rolle, zu diesen Aufgaben hinzufügen können. Wir nennen die Stakeholder. Und die haben die Aufgabe, die Person zu challengen. Entweder, dass sie sagen, das habe ich nicht ganz verstanden, wie du das erklärt hast, oder ich habe aktuellere Informationen, sodass wir dann auch so eine gewisse Validierung im System haben. Und dann, wir arbeiten mit Kategorien und dahinterliegenden Fragen, die in ganz, ganz naher Zukunft auch die KI entwickeln kann, dann wird ein Mitarbeiter einfach aufgefordert, die Fragen, die ihm die KI stellt, zu beantworten. Und zwar simulieren wir da den Moderator. Das Einzige, was unsere Plattform nicht kann, ist Kaffee mitbringen. Ansonsten ist sie ähnlich. Sie stellt Fragen. Derjenige spricht einfach rein, wie wir es jetzt hier in dem Podcast auch tun. Das wird dann transkribiert, das wird zusammengefasst, gehighlightet. Und die KI stellt sinnvolle Folgefragen, sodass wir wirklich an den Kern des Wissens herangehen oder herankommen.
Und das ist jetzt schon so, also dass ihr das anbietet mit dieser KI-Gespräch? Ach ja.
Genau. Spannend. Genau.
Und das heißt, also total nachvollziehbar, man nimmt jetzt erstmal schöne Persona, den Horst, ihr simuliert dann ein Gespräch mit ihm, aber du merkst an meinen Fragen, dass ich gerade versuche, das mitzuvollziehen. Wird das erstmal thematisch eingegrenzt oder auf was bezieht sich das? Weil der Horst, der hat nach 40 Jahren im Unternehmen ja viel zu erzählen. Ja, also wie filtert ihr jetzt raus, was ihr von ihm wissen wollt und was wirklich auch relevant ist?
Da brauchen wir ihn und auch sicherlich seinen Vorgesetzten. Denn es gibt natürlich auch Wissen, was in Anführungsstrichen alt ist, was sich überholt hat, was man vielleicht irgendwann nicht mehr braucht. Das heißt, man muss schon so ein bisschen auch gemeinsam mit der Führungskraft, vielleicht auch sogar mit den Kollegen, den Scope setzen. Also wo wollen wir hin? Und das ist schon eine gewisse Voraussetzung. Und dann überlegen wir auch, welche Dokumente könnten wichtig sein. Also wir wollen ja das Erfahrungswissen mit dem bereits expliziten Wissen kombinieren. Wir geben dann eine gewisse Richtung vor, dass man also weiß, in welche Straße der Erfahrungen wir laufen sollen und stellen dann Initialfragen und dann geht es eben immer tiefer mit Hilfe der KI.
Und dann hat man am Ende sozusagen themenbezogene Cluster, die man dann eben von der konkreten Person loslösen kann und in der Organisation anderen zur Verfügung stellen kann.
Genau. Das Ganze ist gespeichert oder abgelegt in der Cloud. Wir erfassen wir sind auf der Google Cloud in Deutschland gehostet. Wir arbeiten aber auch, wenn das Unternehmen es möchte, on-prem. Und dann ist es so, die Wissensnehmer, also je nachdem, wer welche Berechtigung hat, kann dann das System so fragen, wie er Horst gefragt hätte. Also es muss kein spezifischer Begriff benannt werden.
Ach so.
Sondern man kann wirklich, wie wir es alle mittlerweile von ChatGPT kennen, das System befragen. Und wir haben da eine, das nennt sich erweiterte REC-Suche, die also nicht nur wie ChatGPT nach Wahrscheinlichkeiten operiert oder antwortet, sondern wirklich nach Sinnhaftigkeit. Und die Antwort ist dann eben die Kombination aus dem Erfahrungswissen plus den Dokumenten, die dieses Thema auch bearbeiten.
Also das, glaube ich, stelle ich mir sinnvoll vor, weil wir alle wissen von KI, die ja auch mal halluziniert. Das wäre ja fatal. Denken wir an unseren alten Arbeitgeber. Ja. Wenn ein Flugzeugmonteur von der KI irgendwie schraubt da ruhig mal weiß ich nicht, die Schraube nicht rein, das hält auch so und hinterher würde sich rausstellen, das wäre falsch, also jetzt vielleicht ein bisschen sehr hanebüchen das Beispiel, aber das ist natürlich, stelle ich mir ein ganz, ganz große Sorge natürlich auch eurer Kunden vor, dass die sicher wissen wollen, dass es dann nicht zu irgendwelchen Fehlern in der KI kommt, die dann sie teuer zu stehen kommen.
Absolut. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was ich hinzufügen kann, die diese KI halluziniert nicht, ja, weil sie wirklich nur auf das domänenspezifische Wissen eingeht. Sie würde allenfalls, im ersten Schritt sagt sie, darauf habe ich keine Antwort, wenn es also die Antwort auf die spezielle Frage noch nicht gibt. Und in naher Zukunft sollen dann, setzt natürlich voraus, dass sehr viele Personen bereits ihr Wissen abgeben, soll sich herauskristallisieren, wer für diese Frage gegebenenfalls ein Experte sein kann, an den man die Frage weiterleitet.
Ah, oder der dann vielleicht auch nochmal, ein Themenowner, der nochmal validieren kann, hat die KI mir da eine richtige Antwort gegeben?
Nee, der weniger also er soll vorher, bevor ein Wissen freigegeben wird, soll es einen Validierungsprozess geben. Das kann zum Teil die KI machen, im Sinne von, ich finde Duplikate raus oder Differenzen. Mhm. Die muss dann ein Mensch auflösen. Also wir haben immer das Prinzip Human in the Loop. Also die KI kontrolliert nicht die KI, sondern das muss immer ein Mensch sein. Und damit wir eben Datenfriedhöfe vermeiden, wie es ja oft bei Wikis der Fall ist, dass man da einfach ganz viel Wissen ablegt, sich dann nie mehr jemand drum kümmert und dann wundert man sich, wenn es nur 12 Klicks im Jahr gibt, sondern es muss für Themen ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen, wie bei Wikipedia, muss es Redakteure geben. Also wenn man in Richtung Wissensmanagement rein will, muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir Themenowner brauchen. Und das sind dann die Experten, die sozusagen Wissen und Erfahrung freigeben, neues Wissen eingeben, was dann an viele weitergegeben wird.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch jetzt bei deiner Antwort gemerkt, mein Vorgehen wäre ja auch total sinnlos, weil dann hätte man ja wieder einen Engpass geschaffen, wenn man nach eurer Wissensmanagement-Datenbank wieder einen Menschen fragen muss, dann hätte man ja nur den Horst 2 gebaut, ja.
Genau.
Habt ihr das Problem, und das haben wir versucht in unserer Grundlagenfolge zum Thema Wissensmanagement darzustellen, dass das ja nicht so ganz trivial ist, an Wissen zu kommen, weil zum einen, also das explizite Wissen klar, aber das implizite Wissen ja erstmal dahin gebracht werden muss, dass derjenige von dem Wissen weiß und drüber sprechen kann. Das ist ja so die erste Herausforderung. Und die zweite ist ja dann, dass er auch darüber sprechen will. Weil wir alle kennen ja, dass es mindestens mal zwei gute Gründe für Menschen gibt, die natürlich für die Organisation dysfunktional sind, aber für die eigene Person vielleicht funktional. Nämlich, dass man einmal sagt, ich will bestimmte Dinge gar nicht offenlegen, weil ich nutze da so einen Trampelpfad in der Informalität. Und in dem Moment, wo ich sage, was ich wirklich tue, wird der dicht gemacht. Und das andere Problem ist, dass natürlich, wenn man Gatekeeper für Wissen ist, das ist ja auch eine gewisse Machtfunktion. Und man macht sich ja auch dann vielleicht ersetzbarer. Wie geht ihr denn mit diesen Schwierigkeiten um, dass wenn Menschen über Wissen nicht sprechen wollen?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, was man bearbeiten muss. Wir haben bislang die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle bereit waren, ihr Wissen zu teilen. Das waren jetzt alles Horsts, um dann bei dem Bild zu bleiben, die das Unternehmen dann, also die Babyboomer, 30% der Workforce geht in den nächsten Jahren in Rente. Das heißt, da haben wir noch ziemlich viele, deren Wissen wir erfassen können. Die waren sogar sehr happy, weil sie ja ihr Erbe hinterlassen wollten. Und teilweise wirklich lost waren, wie sie das denn hinbekommen. Deswegen würde ich auch immer raten, mit, sagen wir mal, unkritischen Fällen zu starten. Also wenn tatsächlich jemand die Position wechselt oder in naher Zukunft wechseln wird oder überhaupt bereit ist, sein Wissen zu teilen, dass man sieht, das tut gar nicht weh und das wird auch von der Organisation wirklich gefördert, gefordert, gewertschätzt. Und dann wird man über die Zeit die Kultur verändern. Das geht natürlich nicht per Ansage, sondern dann, wenn man merkt, dass dass das eine Wertschätzung erfährt und dass man sich nicht selber obsolet macht. Man schafft natürlich auch eine gewisse Transparenz über die Themen, die Menschen wirklich bearbeiten.
Ja.
Das ist sicherlich ein Thema. Und was die informellen Trampelpfade angeht, das kann man ja auch positiv sehen. Also wir beide kennen ja die Lean-Projekte, wo man ja genau versucht, Prozesse zu verändern. Also viele in der Organisation zermartern sich ja das Hirn und sagen, wir haben Prozesse aufgeschrieben, es wird immer anders gemacht. Und dazu dient ja auch Lean, zu gucken, wie ist es denn wirklich und wie können wir das alles optimieren? Weil der Mensch sucht sich natürlich das, wie er am besten arbeiten kann. Und wir wollen ja durch Lean Arbeit erleichtern. Und wenn diese informellen Trampelpfade eigentlich der bessere Prozess sind, dann macht es ja Sinn, sofern es nicht illegal ist, diese Prozessbeschreibung auch zu ändern. Aber dafür braucht es natürlich auch erstmal Transparenz.
Ich bin gerade in einem großen Projekt, da geht es um unter anderem um das Thema, welche Leistungen Menschen erbringen an Zeit. Und da hat sich herausgestellt, dass die aus sehr, sehr guten Gründen dort andere Zeiten melden, als in der Realität stattfinden, weil sie nämlich dann in den dort gemeldeten Zeiten sehr wichtige, für die Organisation wichtige andere Dinge tun, die sie aber nicht melden können. Und dort war es zum Beispiel ein Knackpunkt zu sagen, wir werden da jetzt reinschauen mit einer IT-Lösung, aber wir garantieren euch, dass das keine negativen Konsequenzen für euch hat, egal was wir dort sehen. Mhm. Und vielleicht wäre das ja auch was man dann, weil du sagtest, so kulturell, was man dann vielleicht auch in euren Fällen als Disclaimer vorwegschicken muss, dass man den Menschen, und das muss man dann natürlich auch hinterher einhalten. Also außer ihr es wird jetzt aufgedeckt, ihr klaut immer das Druckerpapier oder so, da muss man vielleicht gegensteuern. Aber dass man ansonsten vielleicht mit den Menschen vereinbart, was wir dort auch immer finden, es wird jetzt keine negativen persönlichen Konsequenzen für euch haben oder so. Ist das Teil eures Vorgehens?
Ja, es braucht absolut. Das Stichwort ist ja psychologische Sicherheit. Mhm. Dass man sich gewiss sein kann, dass man die Menschen ernst nimmt und sie eben nicht abstraft, ich mag den Begriff informellen Trampelpfade.
Mhm. Ja.
Das hatten wir auch mal mit einem Unternehmen angedacht. Da war die Qualitätssicherung direkt unterm Vorstand angesiedelt und also die hatten natürlich Prozessbeschreibungen, die aber eher für die Galerien fungierten, für den Auditor und die wurden verstanden von dem Auditor und von demjenigen, der sie erstellt hat. Alle anderen haben anders gearbeitet. Und damit das eben nicht nur Papierfriedhöfe wurden, sagte dann der Vorstand, er will etwas, was wirklich praktikabel ist. Und dafür muss man mit den Menschen ja auch ins Gespräch kommen.
Ja, total spannend. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen, ne, was passiert, wenn Menschen das Wissen nicht teilen wollen. Aber was ist denn andersrum? Angenommen, die wollen ihr Wissen teilen. Was sind denn so typische Fehler beim Erfassen und Strukturieren von Wissen, was dann dazu führt, dass es dann am Ende irgendwie doch nicht nutzbar ist?
Also zum einen, wenn man nur nach Dokumentation fragt, das ist ja, wie gesagt, eben nur noch nicht mal die Hälfte der Miete, sondern nur 20% der Miete. Oder aber wenn man Wissen zum Beispiel ohne Kontext speichert, dann ist es ja auch nicht nutzbar. Also Beispiel, man würde reinschreiben, Maschine neu kalibrieren. Und da würde aber fehlen, ja, bei welcher Störung muss man sie neu kalibrieren, unter welchen, Temperaturbedingungen oder bei welcher Produktionsvariante. Also man muss dann schon wirklich konkret sein, damit jemand anderes etwas mit diesem Wissen oder mit dieser Erfahrung anfangen kann. Auch ein Fehler ist, wenn man Wissen oder Wissensdokumentation als einmaliges Projekt behandelt. Also so nach dem Motto, wir sichern jetzt mal das Wissen und danach passiert nichts weiter. Das ist eben dann die Folge, dass das Wissen veraltet und dass dann eben das Vertrauen in so eine Plattform genauso gering ist wie das Vertrauen in Wikis. Mhm. Also alles, was nicht gepflegt wird, das nutzen die Leute nicht. Und man muss es tatsächlich in den Alltag integrieren. Es ist ein Teil der Arbeit. Ich höre zum Beispiel hin und wieder, der soll nicht Wissen dokumentieren, der soll arbeiten. Und das ist ja dann der falsche Ansatz.
Ja, das ist ja das, da sind wir auch wieder bei diesen Lean-Beispielen. Ne? Ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, weil ich so viele Bäume absägen muss. Das ist ja dann das Gleiche mit dem Wissen dokumentieren. Ne?
Absolut. Ich habe immer das Beispiel mit den Hühnern.
Ja, genau.
Fängt immer Hühner an, baut keinen Zaun. Ja.
Genau. Ja, das heißt aber, es muss irgendwie eine klare Entscheidung, klaren Auftrag und klare Promotion des Ganzen im Unternehmen geben, damit das erfolgreich ist. Also wenn dann sozusagen wieder anfängt, jeder macht ein bisschen und dann fangen einzelne Vorgesetzte an und sagen, also ich finde das aber gar nicht gut, du verbringst zu viel Zeit da und dann wird es sich wahrscheinlich schnell ausfransen und dann sagen hinterher alle, ja, das kann ich auch nicht nutzen.
Ja, dann ist Wissensmanagement gescheitert. Mhm. Was aber natürlich immer noch mal funktioniert ist, also wir haben jetzt eben diesen Experten lange Jahre dabei und dessen Wissen dokumentieren wir und geben es entweder dem Nachfolger weiter oder aber dem Team der Abteilung. Das funktioniert natürlich auch,
stimmt.
Aber das ist so halbgar.
Mhm.
Also damit kann man sicherlich anfangen, aber sinnvoller ist es, wenn man es wirklich ganzheitlich betrachtet.
Stimmt, du hast natürlich völlig recht. Man könnte sagen, ich will nur den Horst das Wissen seinem Team zur Verfügung stellen. Das würde dann ja sicher dann, wenn es abgeschlossen ist, gut klappen. Aber es wäre ja eigentlich schade, weil dann weiß man ja absehbar, dass sich das in ein paar Jahren wiederholen wird, das Problem.
Genau, genau. Ja. Und gerade die Zeit hat sich ja auch geändert. Also früher war das vielleicht sinnvoll. Es gibt ja ganz viele Berater, die genau das anbieten, die das auch auf eine hervorragende Art und Weise machen. Aber wenn wir uns angucken, Restrukturierung ist das neue Normal.
Mhm.
Und da gehen ja die Besten, dann werden Jobs verschoben, Jobs zusammengelegt. Also da entsteht ja ganz viel Unruhe. In einer Zeit, wo das Unternehmen so unruhig ist, braucht es eigentlich dieses Wissen.
Mhm.
So. Und wenn man da das ganzheitlich angeht, hat man eben eine größere Chance, dass sich die Organisation schneller wieder um das eigentliche Geschäft kümmern kann, statt sich intern zu sortieren. Oder aber Organisationen werden immer komplexer. Stichwort Homeoffice, Stichwort Teilzeit, Sabbatical. Oder wir haben verschiedene Legal Entities in unterschiedlichen Ländern, Zeitzonen. Man wartet immer irgendwie auf jemanden. Unternehmen müssen immer effizienter werden. Also der Druck wächst ja effizienter zu werden. Und da kann Wissensmanagement natürlich auch helfen.
Gibt es eigentlich so ein, ich ahne schon, dass man die Frage mit, das kommt drauf an, beantworten muss, aber gibt es eigentlich so ein Zeitspanne, wo ihr sagt, ab dann sind Effekte messbar, weil der Anfang, das hast du ja auch gesagt, und es muss ja logischerweise sein, ist ja erstmal, dass man investieren muss, das Wissen zu erfassen und zu erheben. Und erstmal bindet das ja Energie. Gibt es da so einen Zeitraum oder so, wo ihr sagt, dann gibt es so einen Punkt und dann merken die Menschen plötzlich, wow, das spart mir jetzt ja total viel Zeit. Kann man das irgendwie festmachen, ab wann das ist?
Ich nehme mal den Fall aus Leipzig mit den Wärmepumpen.
Mhm.
Da haben die zwei Experten ihr Wissen sehr strukturiert in die Plattform eingegeben. Und das Ziel war, dass deren Kunden waren Elektriker. Also auch so ein bisschen vom Fach, aber nicht so tief wie meine Wärmepumpen-Experten. Und die riefen dann, entweder schrieben die Mails an diese Firma oder eben riefen an und dann ging die Sekretärin ran, der kaufmännische Leiter. Also alle die eben nicht die Experten waren. Und die haben sich immer so inkompetent gefühlt.
Mhm.
Und jetzt ist das ganze Expertenwissen da reingewandert und das ist ein bisschen wie im Callcenter. Die rufen an oder die schreiben eine Mail und die Kollegen konnten dann, die eben keine Experten sind, im System gucken und haben dann vielleicht sogar 70% der Fragen beantworten können.
Wow.
Und wirkten dadurch kompetent und haben dann die Wissensgeber oder die Experten entlastet. Also da sieht man relativ schnell eine Entlastung. Und natürlich, wenn das Wissen der Experten dokumentiert ist, kann ich damit ja auch weiterarbeiten.
Mhm.
Aber klar, wenn man es als Wissensmanagement aufbaut, dann braucht es einfach etwas mehr an Inhalt, bevor dann wirklich etwas bei rauskommt.
jetzt zum Beispiel in diesem Leipziger Fall, was ist das so in Wochen oder Monaten? Also wie lange hat das dann gedauert, bis die Sekretärinnen und kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann Fragen beantworten konnten? Also über was für Zeiträume spricht man da?
Also diese beiden Herren, waren in diesem Fall Herren, die haben, mit denen hatten wir einen Zeitraum von 3 Monaten. Mhm. In dem die ihr Wissen eingegeben haben. Und natürlich nicht 8 Stunden am Tag, sondern klar, immer mal wieder sozusagen aus dem Alltäglichen rausgeschnitzt. Die haben, also wir sagen immer so, in einem 3-Monats-Zeitraum rechnen wir so grob 25 Stunden netto sollte man investieren.
Ah ja, das ist ja doch sehr konkret. Gehen wir mal weiter in unserem Fall. Es hat eine Organisation jetzt angefangen, hat erste tolle Ergebnisse. Wie verhindert man jetzt, dass das dann irgendwann wieder versandet? Ne, dann geht der Geschäftsführer, oder wir kennen es aus Konzernen, die Führungskraft, die das damals eingeführt hat, die wechselt woanders hin. Der Nachfolger hat andere Prioritäten. Was sind so typische Gründe, warum Wissensmanagement dann irgendwann wieder einschläft, in eurer Erfahrung?
Naja, einmal, wenn man es als Einmalprojekt sieht und keine Verantwortlichkeiten definiert. Und auch, wenn man nur den Fokus auf Dokumentation sieht. Mhm. Also wenn man sagt, wir haben noch ein Wiki, wir haben SharePoint, SOP-Sammlung, Inhalte werden einmal erstellt und dann kümmert sich keiner drum. Dann vertrauen die Mitarbeiter nicht mehr auf die Inhalte. Mhm. Das ist eben auch, geht mit einher, dass man sich eben nur auf das explizite Wissen konzentriert. Und wenn Wissensmanagement einfach so als HR-Thema, als nice to know behandelt. Ich komme selber aus dem HR-Bereich, aber deswegen sehe ich uns natürlich anders. Aber in vielen Bereichen haben wir eben nicht Personalmanagement, HR-Management, sondern es ist dann die Personalabteilung, die dann die Gehälter auszahlt. Und das ist deutlich mehr. Wenn man es versandet auch, wenn man kein klares KPI hinterlegt, also zum Beispiel sagt, was sind denn die Kosten für Wissensverlust? Also was zahle ich denn letztendlich, wenn ich es nicht tue, wenn ich etwas unterlasse? Und wenn es dafür keine Budgetverantwortung gibt. Das ist auch etwas, was es versanden lassen kann. Und wenn auf dem C-Level sich niemand dafür verantwortlich erklärt. Also die Führungskräfte müssen engagiert sein, aber es braucht auch jemand auf der Top-Ebene.
Ja, und letztlich, also das leuchtet total ein, letztlich ist es halt wie immer, wenn man will, dass was gemacht wird, muss es Menschen an entscheidenden Positionen geben, die das halt wollen und Budget zur Verfügung stellen. Also wahrscheinlich muss man sich auch davon verabschieden, dass das dann irgendwie ein System ist, was ohne Kosten und ohne Energie und Zeitaufwand weiterläuft, sondern man muss dann sagen, wir wollen das und wir sind bereit, Ressourcen da zu investieren. Ne?
Ja, es ist nicht der Obstkorb.
Ja. Ja, genau. Vielen lieben Dank, Christine. Ich würde gerne nochmal so zum Abschluss, vielleicht fällt dir ja was ein, ist ein bisschen gemeine Frage, aber gäbe es so Dinge, die jede Organisation morgen starten könnte, die sagt, wir wollen uns mit diesem Thema Wissensmanagement auseinandersetzen, wir haben jetzt noch nicht das große Budget dafür. Gibt es irgendwas, mit dem man morgen anfangen kann?
Denke ich ja. Und zwar hilft natürlich auch ChatGPT sicherlich. Wenn man eine Person hat, die von Wissenstrand oder Wissensverlust bedroht ist, sozusagen, weil er geht oder sie geht, dann würde ich ihm oder ihr immer eine Struktur geben. Also dem Mitarbeiter zu sagen, jetzt dokumentier doch einfach mal dein Wissen. Das wird nicht funktionieren, sondern dann muss es zumindest eine Person geben, die mit dem Vorgesetzten, mit dem Mitarbeiter einfach mal strukturiert. Ich würde es auch immer fragenbasiert machen, weil diese Fragen helfen, dass ganz viel im Kopf getriggert wird. Und dann kann man das natürlich, kann man sich selber einen Fragenkatalog erarbeiten, den der Mitarbeiter dann beantwortet. Man hat dann zumindest mal eine Grundlage. Mhm. Das würde ich sagen, ist nicht optimal, aber es funktioniert. Dann muss die Führungskraft auf jeden Fall wollen, dass der Mitarbeiter sein Wissen erfasst. Mhm. Und es muss ihm oder ihr auch Zeit zur Verfügung gestellt werden. Und die Person, finde ich am allerwichtigsten, muss gewertschätzt werden. Das meine ich nicht mit monetär, sondern mit ehrlichem Interesse. Mhm. Also, dass man jemanden im Teammeeting mal die Gelegenheit gibt, darüber zu sprechen oder er im Visual Fix gelobt wird. Einfach, dass die Organisation oder dass der Einzelne sieht, das, was ich mache, hat einen Sinn. Und die Organisation sieht, boah, da passiert was.
Ja, vielen Dank. Und wer damit an seine Grenzen kommt, der darf sich dann gerne bei euch melden.
Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns.
Christine, ich möchte oder schließe eigentlich immer gerne damit, dass ich unsere Gäste frage, weil die sind ja die Expertinnen und Experten, ob ich irgendwelche wichtigen Fragen nicht gestellt habe, die aber eigentlich für unsere Zuhörer wichtig wären. Also gibt es irgendwas, was wir nicht gestreift haben in unserem Gespräch, was du noch für sehr relevant hältst?
Lass mich mal überlegen. Ja, vielleicht, wie kommt man denn an dieses implizite Wissen oder an dieses Erfahrungswissen? Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant, denn das ist ja gerade dieses Filigrane, das Herausfordernde, dass Erfahrungswissen ja eben aus Erfahrung entsteht, aus Intuition, dadurch, dass man mal Fehler gemacht hat, aus situativem Handeln. Und es ist eben nicht in Prozessen beschrieben, sondern das steckt in Entscheidungen, in Routinen oder in fast so mentalen Modellen von Experten. Und deswegen funktionieren die klassische Interviewfragen eben nicht. Also zum Beispiel, beschreiben Sie Ihren Prozess. Mhm. Da kommt man irgendwann an die Grenze. Also da kommt nichts raus, was wirklich hilft. Mhm. Und deswegen ist es wirksamer, wenn man Fragen stellt, die Situation rekonstruieren, Entscheidungen sichtbar machen oder gerade die Abweichung vom Standard. Also zum Beispiel, erzählen Sie uns von einer Situation, in der mal was schiefgegangen ist. Oder woran haben Sie zuerst erkannt, dass an der Maschine XY was nicht stimmt? Dann kommt man an den Pudelskern.
Ja, stimmt. Man kann ja schwer nach Dingen fragen, die einem selbst nicht so richtig bewusst sind. Ja, das heißt, ihr rekonstruiert dann kritische Situationen und überhaupt Kontexte und lasst dann die Leute beschreiben, was sie dort gemacht haben, in der Hoffnung, dass sie dann damit automatisch darüber reden, was sie so intuitiv, zufällig oder wie auch immer gemacht haben.
Ja, ja. Das ist die Idee. Und das ist eben auch nicht so einfach, aber da kommt man schon mal tiefer an die wirkliche Erfahrung ran, aber als wenn man wirklich nur so trivial nach dem Prozess fragt.
Kommt ihr eigentlich öfters mal an Situationen, wo ihr merkt, okay, fällt mir jetzt gerade beim Thema Intuition ein, das sind jetzt wirklich Lösungsmöglichkeiten, die eine spezielle Person hat, weil sie einfach eine bestimmte Persönlichkeit und bestimmte Art zu denken hat. Und das kann man jetzt gar nicht so einfach generalisieren und übertragen. Wenn da jetzt einfach, ich sag mal, Kreativität oder so ein ganz wichtiger Faktor ist, das kann man ja jetzt schlecht weitergeben. Gibt's das manchmal?
Habe ich persönlich so noch nicht erlebt, aber wir sind ja auch noch keine 30 Jahre am Markt. Vielleicht würde das die Erfahrung, noch mehr Erfahrung bringen. Nee, akut kann ich das nicht sagen.
Ja, okay. Ist ja gut für die Organisation, weil das würde ja wirklich einen echt vor Probleme stellen. Dann hätte man, wenn nur die eine Person das machen kann, dann hätte man ja echt eine Schwierigkeit als Organisation.
Ja, also wenn Singen gefordert ist und man nicht singen kann, dann wird es schwierig.
Dann nutzt die beste KI nichts, ja.
Genau, so ist
es. Super. Ich habe erstmal keine Fragen mehr. Bin mir sicher, mir kommen noch welche. Möglicherweise melde ich mich dann wieder bei dir. Liebe Christine, vielen Dank. Das war total interessant. Ich bin mir sicher, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten da ganz viel mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über das Thema Wissensmanagement gesprochen hast.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass ich die Gelegenheit hatte, über mein Herzensthema zu sprechen. Und jeder, der mehr wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.